Vielen, vielen Dank euch als Band. Es ist großartig, miteinander Gott anzubeten. Und jetzt kommt so ein bisschen der Crasher, denn es fühlt sich gerade so stark an, in einer großen Gemeinschaft zu sein. Wir haben ja auch viele Gemeinden in der Stadt, die eher kleiner sind. Ganz klein, klein, mittelklein, manche große. Und dann tut's gut, mal in dieser großen Gruppe zu sein und sich auch mal stark zu fühlen. Heute geht's nur leider um Schwäche. Und ich weiß, meistens, zumindest bei uns Deutschen, wir sitzen dann eher in der Therapie und Seelsorge, bis wir dann mal auspacken, wo wir Schwäche haben. Und keine Sorge, ich bitte niemanden nach vorne. Wir haben Leute extra angefragt, die heute auch noch von sich persönlich erzählen werden. Beeindruckend und mutig. Aber Paulus, von dem wir jetzt 6 Wochen lang gelesen haben, der erzählt sehr öffentlich von seiner Schwäche. Kurz mal Skala von 1 bis 10. Wie gerne bist du schwach? Ich zähle mal kurz runter, dann kannst du mit deinen Fingern zeigen. 3, 2, 1, Hände hoch. 1 ist gar nicht gern, 10 super gerne. Okay, ist nicht so. Habe ich fast gedacht. Schwachsein ist nichts, was wir feiern, oder? So, hey, wer hat schon mal Freunde eingeladen, um zu feiern, dass du endlich mal wieder krank geworden bist? Hey, yes. Ja. Hey, mein Jubiläum, 10. Mal Migräne. Woo! Hat schon mal jemand gefeiert? Nein, feiert keiner. Ja. Wir feiern, dass wir nach langer Zeit wieder gesund geworden sind. Oder gefühlt nach einem Unfall ein zweites Leben geschenkt bekommen haben. Aber wir lesen heute in unserem letzten gemeinsamen Bibelprojekt Sonntag einen Ausschnitt aus dem 2. Korintherbrief, in dem genau das passiert. Wir lesen von einem, der seine Schwachheit feiert. Und kurz vorher erzählt er von seiner Stärke, aber nicht, weil er will, sondern weil die Gemeinde in Korinth angefangen hat, Leuten zuzuhören und ihnen zu glauben, die stark auftreten, die rhetorisch geil sind, die gut aussehen, die Follower haben und ganz ähnlich wie bei uns heute. Wir haben alle Bock, Leuten zuzuhören, die begabt sind, die stark wirken, die gesund wirken, die trainiert sind. Ja, ich gucke manchmal so amerikanische Pastoren, die sind immer trainiert. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Ja, fällt einem das nur als Mann auf, aber die sind immer so... Ja, ich denke, wow. Ja. Und ich höre dann anders zu. Bin total bescheuert, aber die Korinther waren wie ich. Und dann kommt Paulus in so eine Verteidigungsecke und muss anfangen, über seine Stärken zu reden. Und das will er gar nicht. Und er macht das dann so, dass er sagt, Leute, ich habe gar keinen Bock drauf. Das ist echt das Dümmste, was ich machen muss. Aber dann sage ich auch mal, was ich so kann. Und dann fängt er an und zählt das auf. Und das ist beeindruckend. Und dann lesen wir gemeinsam Folgendes ab Vers 7. Um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, also was er gerade erzählt hat, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnissen ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist spannend, oder? Wir feiern Stärke. Paulus feiert seine Schwäche. In manchen Gemeinden wird verkündet, dass wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, dann wird alles gut. Dann geht dein Leben steil bergauf. Paulus erzählt, dass er Gott, bei Luther heißt es darum, angefleht hat, dass ihm sein Leiden genommen wird und es passiert nicht. Obwohl er selber für viel Heilung betet und Heilung erlebt. Und Paulus erzählt, dass er aufgrund seiner Jesus-Nachfolge kein erfolgreicheres, kein friedvolleres Leben hatte, sondern genau deshalb unglaublich Schlimmes erleben musste. Ausführlich haben wir es zusammen gelesen, Kapitel vorher, 2. Korinther 11, dass er mehrmals im Gefängnis war. Hätte er nicht müssen, wäre Jesus nicht nachgefolgt. Dass er 3-mal schiffbrüchig wurde, einen ganzen Tag, eine ganze Nacht auf dem Meer getrieben ist. Er wurde mehrmals ausgepeitscht, wurde gesteinigt und hatte 5-mal die Strafe von 39 Rutenhieben bekommen. Paulus' Rücken muss zerfetzt ausgesehen haben, voller Narben, weil er zu Jesus gehört. Aber er erzählt das im Korintherbrief nicht vorwurfsvoll: Gott, wie konntest du bloß? Nicht leidend, sondern er präsentiert sein Leid eher als Trophäe. Er feiert sein Leid. Und das ist doch absurd, oder? Also weltlich gesehen schon. Denn was bleibt uns denn außer unserer Stärke? Auf wen sollen wir denn bauen, wenn nicht auf uns selber? Aber Paulus hat was anderes gelernt. Für ihn ist Schwäche feiern nicht absurd, sondern logisch. Jetzt stell euch mal vor, du bist im Krankenhaus im OP-Saal, okay? Nicht als Patient, als Operateur, als Operateurin. Du fühlst dich gut, denn du hast vor ein paar Jahren, als du einen Führerschein gemacht hast, auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Patient liegt da, du bist dran, neben dir steht die Chefchirurgin und bietet dir ihre Hilfe an. Aber du fühlst dich gut, du bist gesund, kannst klar denken, du schlägst das Angebot aus. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie clever ist das? Nicht clever. Aber genau so leben wir oft. Wir meinen, wir wären Experten des Lebens, haben ja auch schon ein paar Ratgeber gelesen, folgen ein paar Instagram-Coaches und operieren wild an unserem Leben rum. Und dabei steht der Meister, der Schöpfer des Lebens neben uns und bietet uns seine Hilfe an. Aber wir denken, nö Gott, lass mal, weiß schon Bescheid, fühl mich gut, bin stark. Hab trainiert. War in der Uni. Ich weiß, wie Leben geht. Neue Situation. Wir stehen immer noch am Operationstisch und plötzlich bekommst du heftige Migräne. Die Chefchirurgin steht immer noch neben dir, bietet ihr ihre Hilfe an. Was machst du? Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du ihre Hilfe annimmst? Höher, wenn du klug bist und verantwortungsbewusst für dein und das Leben der Person auf dem Tisch, nimmst du jetzt ihre Hilfe an. Und das will uns Paulus sagen. Alle feiern Stärke. Alle feiern, wenn jemand erfolgreich ist, Karriere macht. Wir feiern Begabte, Sportlerinnen, Musiker. Wir feiern alles, was glänzt. Das Problem daran ist, der schöne Glanz verleitet uns zu denken, dass es darum geht. Dass das Ziel ist, zu glänzen, gut dazustehen, indem ich das Leben selber gemeistert bekomme, selber stark bin. Der Glanz verleitet uns zu denken, wir wären dann erfolgreich, wenn wir das Leben alleine in den Griff bekommen und selber stark sind. Und Paulus führt dieses Denken ad absurdum. Er macht am Anfang ganz klar, dass er das Leid nicht sucht, dass er seine Schmerzen lieber nicht hätte. Er sucht sie nicht, er will es auch nicht. Aber da Gott ihm das Leid nicht nimmt, stellt er alles auf den Kopf und sagt im Grunde, nichts gegen gesund und stark und begabt sein. Aber all das birgt die Gefahr, sich selber zu loben, sich selbst zu verherrlichen und zu denken, wir sind die Heroes. Wir schaffen es alleine, aus eigener Kraft. Und es birgt die Gefahr, dass du dir auch die Last auferlegst, zu denken, du müsstest auch alleine klarkommen. Dabei sind wir dazu nicht berufen. Und jetzt sagt Paulus, und das ist wirklich crazy, das lesen wir nirgends sonst, außer in der Bibel, dass er, anstatt sich seiner Stärke zu loben, sich lieber seiner Schwächen loben will. Hey, was ist das denn für ein Satz? Ich meine, sag doch mal zu deinem Nebensitzer, wenn du möchtest, weißt du, was echt gut ist? Ich bin gerade richtig schwach. Wir machen bei uns im Kids-Club immer so eine Top-Flop-Runde. Ja? Darfst du einen Top erzählen, was war gut in letzter Zeit, was war ein Flop? Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da und sagst, weißt du, mein letztes Top, vor 3 Tagen habe ich so Fieber bekommen, ich lag so flach. Ah, das ist ein Top der Woche. Dann mach doch keiner. Ist doch absurd, aber nicht in der Logik von Paulus. Denn er hat was kapiert, nämlich, dass es das falsche Ziel ist, das Leben selber im Griff haben zu wollen. Dass es das falsche Ziel ist, gesund oder erfolgreich oder stark sein zu wollen. Ist nicht falsch, aber es ist nicht das Ziel. Darum geht es nicht. Sondern das Ziel ist es, in der Beziehung mit dem Chefchirurgen zu leben. und ihm so viel Raum in deinem Leben zu geben, wie es nur geht. Warum? Weil es das Beste für mich ist. Weil es das Beste für dich ist und gleichzeitig zum Besten für alle Menschen in deinem Umfeld wird, je mehr du dem Meister des Lebens Raum gibst. Warum? Es ist ganz einfach. Wenn du nur aus deiner Kraft heraus lebst, wie stark sind dann deine Taten? Wie stark sind deine Entscheidungen? Wie stark ist deine Prägekraft? Wie stark ist dein Einfluss? Ja, nur so stark, wie du stark bist. Wenn du aber aus der Kraft Gottes heraus lebst, ihm Raum gibst, wie stark sind dann deine Entscheidungen? Wie stark ist dann dein Einfluss, deine Prägekraft? Wie wirkmächtig deine Taten? Ja, sie sind so stark und wirkmächtig, wie stark Gott ist. Paulus ist nicht einer der einflussreichsten Christen bis heute geworden, weil er stark war, sondern weil er schwach war und Gott in ihm stark wurde. Paulus sagt in Vers 10, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Musst du schwach sein, um Gott mehr Raum zu geben? Oder geht es auch, wenn wir gesund und stark sind? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich würde mir wünschen, dass es auch ginge, ohne schwach zu sein. Aber wenn ich mich selber ehrlich anschaue, merke ich, wie schwer es mir fällt, dass wenn ich mich gut fühle, dann wirklich Gott den Raum zu geben und nicht die Dinge selber zu machen. Je stärker ich bin, desto weniger verlasse ich mich auf Gottes Stärke. Meine Mama, die ich sehr liebe, eine starke Frau, gefüllt mit ihrer Kraft. Und ziemlich aus dem Nichts wurde sie krank. Und es wurde von Tag zu Tag schlimmer, dass die Kraft aus ihr rausging. Und sie hat eine Allergie bekommen, dieselbe Ärztin wusste nicht, was es ist. Kein Arzt, wo sie auch hingegangen ist, wusste nicht, was es ist. Und die Kraft lief aus ihr raus. Sie wurde gegen jedes Lebensmittel allergisch und konnte nur noch so ein Pulver für Astronauten essen. Keine Kosmetik mehr auf der Haut, keine Gerüche mehr. Die hat die Luft angehalten, ist in die Küche zum Kochen, hat umgerührt, ist wieder raus. Wenn sie es nicht gemacht hatte, ging der Puls hoch, Ausschläge, ohnmächtig. Der Krankenwagen war mehrmals die Woche bei uns zu Hause. Und die Kraft floss aus ihr raus. Und in dieser Zeit ist natürlich auch erst Trauer über Radar, über eine neue Realität. Und das davon muss sein. Aber dann kannst du dich entscheiden, ob du zynisch wirst oder bitter wirst. Oder ob du Gott Raum gibst. Und meine Mama hat erlaubt, dass Gott eingreifen darf, nicht erst mal mit Heilung, was sie sich gewünscht hätte, sondern hat angefangen, Stolz zu brechen, Ziele zu verändern, nicht mehr zu denken, Leistung zu bringen ist das Wichtigste. Und meine Mama ist eine der demütigsten Personen geworden, die ich kenne. Und die am Ende durch Gebet geheilt wurde, im Gegensatz zu Paulus. Und meine Mama hat danach, nachdem sie wieder gesund wurde, es ging Jahre, diese Haltung für sich bewahrt. Meine Hoffnung ist also, dass wir es lernen können, aber vermutlich nur durch Schwachheit hindurch. Wenn du heute hier sitzt und selber leidest, wenn du heute hier sitzt und dich schwach fühlst, Schmerzen hast, dann bist du ganz nah dran an Paulus. Aber vor allem bist du ganz nah dran an Jesus. Er kennt das. Er wurde gefoltert und er hing am Kreuz. Über Stunden die schlimmsten Schmerzen erlitten. Alle Kraft floss aus Jesus heraus. Bis keine Lebenskraft mehr da war. Keine Kraft konnte mehr herausfließen, weil nichts mehr da war. Das Leben war zu Ende. Jesus stirbt. Aber da, und jetzt muss ich Klaus mal bitten, Gott zu spielen. Da, wo alle Kraft verloren geht, aber dafür Gott dieser Raum zur Verfügung gestellt wird, da kann die Kraft Gottes ihre größte Macht entfalten. Und der Vater Gott selbst kommt in seiner Kraft und füllt den toten Jesus damit und macht ihn wieder lebendig und besiegt den Tod und sagt ihm, du hast keine Macht über das Leben, denn ich bin das Leben. Jesus wurde vollkommen erfüllt mit dem Leben, mit der Kraft Gottes. Wie konnte das passieren? Wie kann dir das passieren, indem du schwach bist und dann nicht bitter wirst oder zynisch über das Leben, sondern indem du sagst wie Jesus in Lukas 22, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille, dein Wille. Jesus hat im Raum, der frei wurde, durch den Verlust seiner Kraft, seinem Vater zur Verfügung gegeben. Und der größte Sieg wurde gefeiert. Wenn du gerade kraftlos bist, dann lass dich durch deinen Stachel, lass dich durch deine Schwachheit nicht beherrschen. Sie soll nicht dein Herr sein, sondern lass sie deine Dienerin werden. Lass sie dir helfen, Gott mehr Raum zu geben und lass ihn durch dich mächtig werden. Dein Leben wird vielleicht nicht so glänzen wie das derjenigen, die von dieser Welt gefeiert werden. Aber es wird ein Leben sein, das durchdrungen ist von der Schönheit und der Macht Gottes, vielleicht im Verborgenen. Vielleicht nur zu Hause kannst du online was machen, weil du gar nicht mehr raus kannst. Ich habe gestern jemanden besucht bei uns im Kiez, der kann nicht mehr raus. Aber wenn er diesen Raum Gott gibt, wird Gott dennoch stark in ihm und er wird mächtiger sein, als er es persönlich je hätte sein können. Operier nicht alleine. Lass den Meister ran. Amen.
Vielen Dank, Tobi, für deine Worte. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wir haben starke Predigt gehört und wir haben in der Vorbereitung gebetet und überlegt, wie kann das lebendig werden? Und zwar haben wir uns dann natürlich gedacht, durch Menschen, die genau das erlebt haben, dass in ihrer Schwachheit Christus stark geworden ist. Also wir wollen jetzt drei Personen interviewen an dieser Stelle. Wir haben sie im Vorfeld gefragt, ich habe einigen Kontakt aufgenommen und ich glaube, wir können bei diesen Personen etwas erkennen an Jesu Stärke. Ich bitte mal zuerst Silvio Arndt nach vorne. Genau, Silvio steht jede Woche vor über Tausenden von Leuten. Nein, steht da eben nicht. Wir haben uns letzte Woche getroffen. Silvio Arndt ist dein Name. Wir kennen uns schon länger. Du bist Mitglied der Paulusgemeinde, Pankow. Und sehr engagiert. Danke für den Applaus, braucht er jetzt nicht mehr. Sehr engagiert in der Paulusgemeinde. Bist Familienvater und vom Beruf Straßenbahnfahrer bei der BVG. Ist cool, oder? Ja. Okay, wenn es jetzt so weitergeht mit dem Applaus, wird es schwierig. Aber ich finde es richtig toll, dass ihr so interaktiv seid. Aber dann sind wir bei 1 Uhr denn irgendwann nach fertig. Nee, ist total toll. Und ich will euch auch kurz, bevor ich das Wichtige kommt, was Unwichtiges über Silvio sagen. Unwichtig in Anführungsstrichen. Er war schon mal Dritter bei den europäischen Straßenbahnmeisterschaften mit seiner Frau. Ja, also genau, mit seiner Partnerin. Ja, nicht genau. Okay, wer dazu Fragen hat, kann er gerne nach dem Gottesdienst ihn stellen, wie was das denn ist. Aber darum geht's jetzt natürlich nicht. Nicht um diese Können, was du da wirklich drauf hast. Es geht um was anderes. Ich gebe dir mal das Mikro. Und ich möchte dir die erste Frage stellen. Wie erlebst du es als Nachfolger von Jesus in dieser Stadt, in deinem Beruf, und ihm nachzufolgen. Konkret nochmal, vielleicht welche Herausforderungen oder schöne Momente begegnen dir und wie hilft dir Jesus mit seiner Kraft in diesen Situationen klarzukommen? Erzähl einfach ein bisschen.
Also das Schöne ist,
richtig nah ran,
ja, genau, ja, wenn die Menschen einfach mal Danke sagen oder so. Gerade wenn, ihr kennt es ja alle, kommt man zu spät, kommt einer angerannt, danke. Oder der letzte Tür, hebt die Arm, freust du dich, alles gut gemacht, danke Herr. Für dich sage ich dann immer, ne? Das ist meine Herausforderung, das ist mein Danke und meine Arbeit eigentlich, die ich gerne mache.
Okay, wenn Menschen einfach selber auch dankbar sind, genau. Ja. Und ist das den ganzen Tag so? Wie würdest du das Klima so erleben in der Stadt? Ich liebe unsere Stadt, oder? Sie ist es, genau.
Also aus Erfahrung, es ist nicht so schön geworden. Es ist schlimmer geworden, ja. Aber du kannst die Leute segnen und du kannst ihnen ja vergeben. Also wenn einer nicht so nett ist, dann, ja, ich vergebe ihm. Das ist wirklich so eine Kraft, die ich brauche, sag ich mal. Das brauche ich von Jesus, dass ich sagen kann, ich vergebe dem, der war jetzt nicht so nett zu mir, aber Herr, kriegt deinen Segen. Weil das ist so meins, bevor ich meinen Dienst anfange, nehme ich immer Zeit für Gott. Und wenn ich fahre, dann segne ich meine Bahn und auch die Leute, die mitfahren. So dass er, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Wenn er zur Arbeit fährt oder Menschen sieht, ich sehe auch Menschen, die nicht so gut drauf sind, machen wir uns das mal nicht vor. Und du kannst sagen, Herr, segne sie, geh ihnen nach, komm in ihr Leben. Das ist, finde ich, eine super Sache. Okay. Das mache ich auch gern.
Danke. Und wie machst du das konkret? Du hast verschiedene Schichten, das weiß ich. Machen wir beispielsweise die Morgenschicht. Wann fängt die an und wie bereitest du dich da auf deinen Tag vor? Ganz kurz, mal, gib mal so ein bisschen Inspiration
raus.
Also
5 Uhr ist sehr, sehr spät, muss ich sagen. Es gibt bei uns Dienste, ich sag mal, der erste fährt 3.42 Uhr runter, 3.32 Uhr und der letzte so 7.29 Uhr. Und bevor ich anfange zu arbeiten, stehe ich 3 Stunden eher auf, habe wirklich 1 Stunde Gemeinschaft mit dem Herrn, die nehme ich.
Also wann stehst du da auf?
Also wenn ich um 4 anfange, um 1.
Okay.
Wirklich,
also 5 ist ausschlafen, Sissi. Genau. Okay, dann, und wie geht's weiter?
Also eine Stunde wirklich Zeit, dann bin schon ein bisschen kränkerlich, sag ich mal. Dann mache ich eine halbe Stunde meine Übung, sportliche Übung, eine halbe Stunde im Bad und dann muss ich los, gehe zur Arbeit und ja.
Und ich habe gesehen, du hast eine große Gebetsliste jeden Tag. Ich stehe da auch drauf als Pastor, Dankeschön. Aber das ist wirklich ein Segen und so erlebst du Kraft Gottes. Okay, du hast nicht immer als Straßenbahnfahrer gearbeitet, sondern vorher etwas anderes. Was ist passiert in deinem Leben? Es war sehr herausfordernd, eine Zeit. Du hast erst einen anderen Job gehabt bei der BVG und bist dann gewechselt. Nimm uns da auch bitte da hinein.
Also ich war mal Verkehrsmeister. Das ist, manche haben vielleicht schon gesehen, diese Wagen, wo Betriebsaufsicht draufsteht oder Verkehrsaufsicht. Die fahren dann zu Unfällen oder Störungen. Gibt ja nicht immer nur Unfälle, gibt ja auch mal Oberleitungsschaden oder ja, eben verschiedene Sachen. Und ich war auch in einer Leitstelle, also dass sie managt, die Züge. Da habe ich nicht gerne gemacht, die Arbeit. Das war, hat mich sehr...
Okay, aber warum machst du das jetzt nicht mehr? Was ist da passiert?
Entschuldigung. Unser erstes Kind, das haben wir leider verloren durch plötzlichen Kindstod. Und ja, das sind Sachen, das ist jetzt schon 26 Jahre her. Ja.
Wie alt war das Kind?
Also 2 Monate hat sie gelebt. Okay. Entschuldigung, manchmal geht es nicht so. Ja, also ich war Verkehrsmeister, habe das auch alles gut verarbeitet, sag ich mal. Ich hatte so ein tolles Buch bekommen, als das passiert ist. Ewig geborgen, wenn kleine Kinder sterben, von John MacArthur. Ich habe es hier bei, falls das jemand benötigt, ich gebe es gerne. Gibt es nicht so viele. Und da hatte ich eigentlich, da wusste ich, ja, Daniel ist im Himmel. Der ist geborgen, der ist dort, ich hatte meinen Frieden. Ich hatte aber so... Ich konnte nicht in den Kinderwagen gucken und ich konnte auch keine Kinder hochheben. Kleine Kinder, Neugeborene, ging nicht, konnte ich nicht. Gut, auf der Arbeit, da war ich noch in der Leitstelle, als das passierte. Ja, alles gut, halt bei meinem Kontakt, meinen Arbeitskollegen. Wir waren ein gutes Team, haben gut zusammengearbeitet. Und dann kamen unsere anderen beiden Kinder. Und dann bin ich aber wieder in den Außendienst gegangen. Weil ich habe gesagt, Familie geht vor. Ich will nicht am Wochenende arbeiten, wenn meine Kinder zu Hause sind. Und dann sagen sie irgendwann... Ach, das ist unser Papa? Also ich finde es wichtig, für die Familie zu da sein. Gut, dann war ich im Außendienst. Und ja, eines Tages kam, fahren Sie hin, Unfall mit Kind. Da ging's los. Ich habe gezittert, die Fahrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich von A nach B gekommen bin. Ich bin zu dem Unfall gefahren. Der Automatismus lief dann ab. Und da wurde das immer schlimmer, dass ich wirklich so Angstzustände hatte. Als wäre das kam, fahren sie zum Unfall, da zittern. Und habe ich gedacht, okay, gehst du in den Fahrdienst, ist nicht so schlimm. Wieder in den Fahrdienst gegangen. Da ging das genauso los. Dann habe ich Eltern mit Kindern gesehen. Dann laufen die bei Rot über die Straße mit ihren Kindern. Also tut das wirklich nicht. Tut euch das nicht an. Lauft nicht bei Rot über die Straße. Und wenn die Bahn da ist, lasst sie fahren. Wirklich. Es bringt nichts. Ich habe so viel gesehen. Menschen, die es nicht geschafft haben. Das ist nicht schön. Das geht, das tut weh. Die Bahn gewinnt immer. Das ist leider so. Und dann hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, war eine Haltestelle vor der Ablösung, Pankow-Kirche, manche kennen es vielleicht, die 50, fahren die Haltestelle, läuft ein Mann neben mir, denke, ach, der will noch mit. Was macht der? Der läuft vor mir rum und ich erwische den voll. Ja, ja, ich konnte nicht, ich saß in meiner Bahn, ich habe gezittert. Und dann kam ein Mann und sagt, ich war Polizist und gehen Sie zum Psychiater, lassen Sie sich behandeln. Da war ich noch nicht nach Paulus-Gemeinde, muss ich dazu sagen. Ne? Gut, BVG hat ein gutes Sozialsystem, muss ich sagen. Kriegst doch gleich einen Termin beim Psychiater und ohne Probleme. Habe ich auch alles mitgemacht. Und dann war, na, die sprechen mit dir und gehen das durch. Und da ich so dachte, denken Sie an das Schlimmste. Das war natürlich nicht der Unfall für mich, das war das Erlebnis mit dem Kindstod. Und seitdem habe ich wirklich Befreiung. Und kann noch leben, freier leben. Kann wieder einen Kinderwagen gucken, kann Kinder hochnehmen. Das ist wirklich ein Segen.
Dankeschön für deine Worte und Dankeschön auch für deine Offenheit, Silvio. Du hast erlebt, wenn Menschen auch dir helfen, kann Gott dir auch helfen. Danke, Jesus. Gut, dann bitte ich noch zwei andere Personen nach vorne. Die liebe Rebecca und den Robert. Rebecca und Robert Messer. Schön, wir haben viel telefoniert oder öfter telefoniert. Ich gebe dir erstmal das Mikro, aber nochmal ein, zwei Sätze davor. Die beiden kenne ich jetzt ein bisschen aus den Telefonaten und ihr seid aus der Methodistengemeinde in Langwitz und früher einmal für Jugendarbeit tätig, vor über 5 Jahren. Und jetzt aber anders beruflich tätig. Du bist noch angestellt, Teilzeit in der Gemeinde für Nachbarschaftshilfe und Events, habe ich gehört, ist richtig. Und du, liebe Rebecca, bist tätig Teilzeit in einer Kita als Erzieherin. Okay, darum geht's heute auch nicht. Schön, dass ihr hier seid. Ihr habt eine wunderbare Tochter mit dem Namen Livia. Nun, ihr habt in den letzten Jahren sehr viel Bewegendes und Herausforderndes erlebt als junge Familie. Und ich bin dankbar, dass ihr uns mit in diese Geschichte hineinnehmen wollt. Und zuerst möchte ich dich, Robert, bitten, einfach mal so einen kleinen Abriss zu geben, damit wir ein bisschen das Gefühl bekommen haben, was habt ihr erlebt?
Ja, vielleicht sitzt ihr jetzt hier als Eltern und denkt, Elternsein ist immer anstrengend. Ich brauche immer Kraft in der Schwachheit. Das geht uns auch so. Wir haben aber noch mal ein bisschen besondere Geschichte. Unsere Kleine ist vor 5 Jahren geboren, fast 6 jetzt, als extremes Frühchen zur Welt gekommen, 24. Woche, 500 Gramm gewogen. Wir sagen immer ganz gern, wie 2 Päckchen Butter, hat in eine Hand gepasst. Und leider ist sie mit einer schwer kranken Lunge zur Welt gekommen. Wobei das leider nicht ganz stimmt. Inzwischen sind wir ganz dankbar für unsere Geschichte, die wir haben dürfen. In den letzten 5 Jahren, 6 Jahren waren wir ungefähr 2,5 Jahre davon auf Intensivstationen, bei Ärzte, im Krankenhaus. Ich habe zu Hause versucht nachzuzählen. Ich glaube, 27 Mal hatten wir die Situation, dass wir nicht wussten, ob sie überlebt. Also sie lag auf der Intensivstation, war dem Tod ganz nahe. Und genau, das ist so die Geschichte.
Danke auch dir, lieber Robert. Und jetzt hast du auch gesagt, Becky, du bist bereit, uns ein bisschen mit hineinzunehmen in die Prozesse, die du durchlaufen bist, von damals bis jetzt. Und was hat sich so verändert? Wie siehst du all diese Dinge? Erzähl einfach ein bisschen.
Ja, wir waren am Anfang ein halbes Jahr mit Livia, habe ich gewohnt, auf der Intensivstation. Und am Anfang, als Gott ihr das Leben geschenkt hat, habe ich mit aller Macht versucht, meinen Glauben hochzuhalten. Also ich dachte so, hey, wenn Gott ihr das Leben geschenkt hat, wie kann ich es wagen zu zweifeln, wie kann ich es wagen, irgendwie ihm nicht Vertrauen zu schenken? Und irgendwie war so innerlich immer so der Nachgeschmack, wenn ich es jetzt nicht schaffe, Gott richtig zu vertrauen, dann bin ich vielleicht schuld, dass sie stirbt. So. Im Laufe der Zeit war es aber so, dass halt wirklich jeden Tag dieses Damokelschwert über dem Kopf unserer Tochter schwebte und wir hatten wirklich alle paar Stunden, sie lag auf meinem Arm und ist irgendwie erstickt oder, also es war die ganze Zeit, ging es um Tod und Leben und ich konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Also ich konnte diese Maske nicht mehr aufrechterhalten vor mir, dass ich gesagt habe, ich vertraue Gott bedingungslos und er ist so gut. Aber als ich zugelassen habe, dass diese Gedanken der Zweifel Raum gewann, da ist wirklich mein ganzes System zusammengebrochen, weil ich zeitlebens immer darauf vertraut habe, dass Gott gut ist und das war mein absolutes Lebensfundament und mir wurde irgendwie so klar, ja, Gott ist gut, aber mir wurde auch klar, er ist der ganz andere und sein Gut kann bedeuten, dass meine Tochter stirbt und damit musste ich klarkommen. Und wenn das aber das bedeutet, worauf kann ich mich dann noch verlassen? Und auf der Kinderintensivstation sieht man krasse Sachen. Also du siehst tagtäglich irgendwie Kinder sterben und man wird konfrontiert mit der Frage, wie zum Kuckuck kann ein guter Gott, der in der Lage ist, der dieses eine Wort sprechen kann und der doch sagt, dass er uns bedingungslos liebt, wie um alles in der Welt kann er das zulassen? Und es ist echt alles in mir weggebrochen und ich war so enttäuscht und ich war so verletzt und das Krasse war, in der Zeit, wo ich so innerlich so super entfernt war von Jesus, da wurden wir ganz, ganz oft angesprochen von Pflegepersonal, von Ärzten, die haben mich gefragt, Frau Messer, wir wollen Sie mal nach Ihrem Geheimnis fragen, Sie sind immer so voller Zuversicht, Sie sind immer so voller Hoffnung, wir wollen gerne den anderen Eltern irgendwie mal Ratschläge geben, wie man durch so eine krasse Krisensituation gehen kann. Einfach, weil die Jesus in uns gesehen haben. Aber nicht, weil ich cool geglaubt habe. Ich habe da überhaupt nicht geglaubt. Ja? Sondern weil Jesus trotzdem in uns gelebt hat. Weil er trotzdem da war. Weil er trotzdem nahe war. So. Als wir nach Hause gekommen sind, nach einem halben Jahr mit einem schwerst kranken Kind, voll beatmet. Wenn die Beatmung kurz von der Nase weg ist, war es lebensgefährlich. Konnte nicht mal in die Küche gehen, weil sie dann hätte sterben können. Da war ich sehr enttäuscht von Gott und ich wusste in meinem Herzen immer, hey, wenn ich das nicht schaffe, mich wieder auf ihn einzulassen, dann werde ich niemals wieder heil werden können. Mir war das klar, aber ich wusste einfach nicht, wie. Ich wusste nicht, wie kann ich das schaffen, wie kann ich zurück, weil ich war so enttäuscht. Manchmal habe ich mich hingesetzt, um versucht, mit ihm Zeit zu verbringen und der Schmerz war physisch zu spüren. Ich konnte es nicht ertragen, seine Gegenwart, weil ich war so verletzt von ihm. So. Und in den darauffolgenden Monaten und Jahren, da durfte ich einfach erleben, wie Gott so ganz behutsam, ganz liebevoll immer und immer wieder um mein Herz geworben hat. Immer wieder gekommen ist und gesagt, hey Becky, ich bin da und willst du nicht meine Hand wieder ergreifen? Und es immer akzeptiert hat, wo meine Grenzen waren und nie irgendwie sich mir übergestülpt hat, sondern einfach wie, wenn jemand in so eine Glut, die schon fast am Ausgehen ist, so ganz behutsam reinpustet, so ganz sanft reinpustet, bis das Feuer wieder entfachen kann. Und bei mir hat der Prozess 4 Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe in meinem Herzen, boah, ich kann Jesus wirklich wieder vertrauen. Und ich kann heute hier stehen, ich habe keine Panikattacken mehr, ich gehe in den Supermarkt ohne Maske, ich habe keine Angst, dass meine Tochter stirbt, obwohl die Gefahr real ist. Und ich liebe Jesus, er ist so gut. Er war immer treu. Er war immer treu. Und ja, also was für mich eine von den prägendsten Erfahrungen ist, war echt, hey, selbst wenn du dich umdrehst, Becky, dann bin ich immer noch da. Und selbst wenn du dich wegdrehst, bin ich immer noch hier. Und selbst wenn du wegrennst von mir, dann gehe ich dir nach. Und selbst wenn du mich loslässt und mich anspuckst und keinen Bock auf mich hast, und ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Dass es nicht um mich geht, nicht um meinen Glauben, sondern um ihn und dass er mich nicht loslässt. Und ja, manchmal entscheidet sich Jesus, den bitteren Kelch nicht von uns zu nehmen. Das ist hart, weil wir wissen, dass er das tun könnte. Und manchmal entscheidet er sich, dass er uns nicht aus diesem dunklen Tal der Todesschatten rausbeamt. Ja, also ich dachte früher immer, wenn Gott eingreift, dann heißt es, dass er uns rausholt aus diesen schlimmen Situationen. Aber manchmal weiß er einfach in seiner souveränen Art, hey, da sind Wiesen, das sind so Wiesen und so ganz saftige grüne Felder. Da kannst du die nur erlangen, wenn dieser Weg durch dieses dunkle Tal der Todesschatten geht. Und die Gefahren sind real. Und ich bin nicht in der Lage, mich selber zu schützen. Ich kann das nicht, weil die Gefahren der Todesschatten sind da. Aber das, was den Unterschied macht, ist nicht, dass das Tal der Todesschatten vorbei ist und dass es aufhört und dass er uns rausholt, sondern der Unterschied, was macht, ist, dass Jesus, der gute Hirte, sagt, ich bin mit dir, mitten in diesem krass dunklen Tal. Und dieser gute Hirte kennt dieses dunkle Tal mit seinen Gefahren besser als seine Westentasche. Und der weiß, wann kommt da ein Bär, wann kommt da ein Wolf, wann muss ich irgendwie die Becky da rausziehen. Der weiß, wann muss er schützen, wie muss er bewahren, und er geht mit. Und das ist das, was den Unterschied macht.
Genau, ja. Wir danken dir sehr, Rebecca. Und Rob, du wolltest gerne auch nochmal abschließend auch etwas sagen.
Heute Morgen im Gebet hat mir Jesus eine Situation noch aufs Herz gelegt. Becky und ich, wir sind auch heute noch schwach. Auch heute sagen uns die Ärzte, es kann sein, die Kleine ist heute fit und morgen stirbt sie. Sie wissen es nicht. Und das bringt uns immer wieder an die Grenzen. Und vor 1,5 Jahren ungefähr, da war es so eine Situation, Livia war krank und wir sind in unser System verfallen. Wir wussten, jetzt müssen wir in die Klinik, haben unsere Sachen gepackt und haben zu Livia gesagt, Livia, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Und dann war es Livia, sie hatte da eine Vollmaske auf, zieht die Maske ab und sagt, Papa, ich muss nicht ins Krankenhaus, ich muss zu Jesus. Und ich will euch Mut machen, wenn ihr sagt, ey, ich bin schwach, ich habe 1,000-mal gebetet, ist nichts passiert. Oder wenn du sagst, ich bin so in meinem System gefangen, ich will dir Mut machen, geh zu Jesus. Wir waren in unserem System drin, wir haben unser System abgefahren und Livia hat gesagt, ich muss zu Jesus. An dem Tag sind wir dann zu unserem Leitungskreis gefahren, der hat sich gerade getroffen. Sie haben für uns gebetet und seitdem spricht Livia heute noch davon, mein Engel ist bei mir. Sie durfte ihn sehen und Jesus hat die Last nicht genommen, aber er hat wortwörtlich gezeigt, ich bin da. Und das will ich dir einfach heute zu sagen, Jesus ist da, auch wenn vielleicht die Last noch da ist. Jesus ist da.
Vielen Dank euch beiden für eure Offenheit. Lasst uns einen Moment die Augen schließen und nicht einfach jetzt so irgendwie den nächsten Punkt abrattern, sondern einfach mal stille werden. Einen Moment, das wirken lassen, was wir gehört haben. Und lass uns zu Jesus gehen, jetzt in diesem Moment, in der Stille. Jesus, wir stehen hier, sitzen hier als ganz normale Menschen. Menschen, die schwach sind. Menschen, die Gaben haben, wunderbar sind, viel Schönes und Liebevolles erleben. Aber auch Menschen, die ihre Schwachheit und ihre Grenzen kennen. Menschen, die tagtäglich erleben, Ängste und Sorgen zu haben. Aufgrund der Herausforderungen im Leben. Du hast gesagt, du sendest uns wie Lämmer unter den Wölfen. Und Jesus, wir sagen, wir haben nur Schutz bei dir. Du bist der gute Hirte. Du hast die Kraft, in den Todesschatten uns eine Kerze anzuzünden, Licht zu sein. Du kennst diese Täler wie deine Westentasche, haben wir gehört. Und du bist derjenige, der sagt, ich lasse dich nicht los, ich suche dich. Wenn du dich verstrickt hast. Ich verlasse dich nicht. Jesus, wir kommen zu dir jetzt in der nächsten Zeit jetzt, Herr. Und ich möchte euch anbieten, verschiedene Möglichkeiten zur Reaktion. Einmal haben wir die Idee, dass wir einfach, wenn ihr wollt, einfach aufsteht oder sitzen bleibt. Aber diese beiden Lieder der Anbetung, die wir jetzt singen wollen, einfach mitzusingen. Vielleicht ist es auch ein Punkt, wo du sagst, okay, ich möchte meinen Nachbarn segnen. Ich möchte, wo wir jetzt für die Stadt gebetet haben, einfach mich wieder umdrehen, aufstehen und sagen, Gott, komm in meinen Nachbarn, komm hier hinein, segne diese Person, dass die Kraft Gottes in seiner Schwachheit sich als stark erweist. Segne dich im Namen Jesu zu Ehre Gottes. Vielleicht ist das eine Möglichkeit zur Reaktion. Vielleicht können wir das ausprobieren oder auch als dritte Variante. Wir werden hier vorne Menschen haben, die bereit sind, für euch zu beten. Und wer Gebet empfangen möchte, kann auch gerne nach vorne kommen für ein kurzes Gebet. Wenn die Beter da sind, fragt bitte, ob ihr die Hände auf die Schulter legen könnt oder nicht. Es ist wichtig, auch da entsprechend auch die Feinfühligkeit zu bewahren. Und ihr merkt, wir haben jetzt diese drei Möglichkeiten. Das Wichtige ist, Jesus ist da und wir dürfen zu ihm kommen. Egal, wie du dich entscheidest, lass uns ihn anbeten.